Also wenn es eine Sache wäre, dann würden wir, ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen, den CMO in die Vorstandsebene setzen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zukunftszeichen Podcast. Mein Name ist Stefan Lingner. Hier kommen die zu Wort, die vorausdenken, vorangehen und Verantwortung übernehmen. Menschen, denen es nicht reicht, auf die Zukunft zu warten, sondern sie aktiv gestalten wollen. Im Hier und Jetzt. Heute zum Thema Zukunft B2B-Marketing oder vielleicht besser B2B-Marketing, das gehört wird. Ich habe in meiner Arbeit als Unternehmer, als Agenturmensch oft dasselbe erlebt. Marketing sitzt nicht am Tisch, Marketing erklärt sich, Marketing rechtfertigt sich. Und das, obwohl es die Disziplin ist, die Unternehmen nach außen hörbar, sichtbar und relevant macht. Heute habe ich zwei Frauen zu Gast, die genau das kennen, aus eigener Erfahrung, sicherlich auch aus eigener Frustration ab und zu. Und die daraus etwas gebaut haben, ein Netzwerk und eine gemeinsame Unternehmung gegründet haben. Mit dem Namen Leonique. Was es damit auf sich hat und wie ihre persönliche Reise und Motivation ist, werden wir heute erfahren. Herzlich willkommen im Zukunftszeichen-Podcast, Jasmin Heim und Gabriele Geiger. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
Wir sind heute in Heilbronn und ich glaube, Gabriele, du bist sogar hier aus der Nähe. Vielleicht kannst du als Erste dich mal ganz kurz vorstellen unseren Hörern.
Ja, sehr gerne. Genau, ich bin in Heilbronn geboren. Ich bin hier aufgewachsen und habe dann in Pforzheim BWL mit Schwerpunkt Marketing Kommunikation studiert und bin danach in das B2B-Marketing eingestiegen und dem bis heute auch treu geblieben. Ich war zunächst in einem Spin-off von Nero, die damals noch diese Brennprogramme hatte. Wenn wir heute an Zukunft denken, ist das natürlich überhaupt nicht mehr denkbar. Software für Übersetzungsmanagement, kleines Unternehmen, ganz viel im Marketing natürlich kennengelernt und wollte mich dann weiterentwickeln, war dann bei der PTV Group in Karlsruhe, zunächst im Dachmarketing, Field-Marketing und habe dort schnell gemerkt, das ist Marketing in einem sehr klassischen Sinne, was dort ausgeübt wird. Also viel Präsentationen für den Vertrieb, viel verlängerte Werkbank, ein bisschen Messe, Events und Presse und ganz wenig im Online-Bereich, auch in einem Bereich, was Brand anbelangt, Lead-Management. Also da gab es wirklich noch viel zu tun. Deswegen hatte ich dann mich zu dem Thema Lead-Management, Marketing Automation weitergebildet. Marketing Automation war damals noch ganz, ganz in den Kinderschuhen, zumindest in Europa. USA ist ja da immer so ein bisschen Vorreiter. Es gab natürlich schon erste Tools und habe dann im Zuge dessen Marketing Automation eingeführt, Lead-Prozesse eingeführt, habe die Field Marketing Dach Osteuropa Abteilung übernommen, einen Telesales aufgebaut und den Sales Support integriert, dass wirklich diese Klaviatur von wir schaffen Awareness, wir generieren Leads, wir qualifizieren sie bis hin zu wir übergeben an den Vertrieb, dass die Maschinerie funktioniert hat und etabliert wurde. Vor allem, weil im B2B man ja ganz oft sieht, der Vertrieb ist sehr tief im Produkt. Das sind oftmals aus meiner Erfahrung fast mehr Berater als Verkäufer. Und dadurch ist es natürlich schön, wenn das Marketing so viel wie möglich abnimmt vorher. Und natürlich auch dem Thema geschuldet, dass einfach viel, viel im Online-Bereich, Informationssuche und so weiter vonstatten geht, bevor der erste Vertriebskontakt stattfindet.
Ja, da gehen wir auf jeden Fall noch mal tiefer rein, genau, mit dem Vertrieb, weil das ja oft diese Schlüsselbrücke ist, die man gehen muss. Ja.
Genau. Das ist auch heute noch im Einsatz, das freut mich total. Dann hat mich privat ins Rheinland gezogen. Dort habe ich dann bei der Firma Eplan angefangen, Softwareunternehmen in der Elektrokonstruktion, Weltmarktführer mittlerweile, darf man glaube ich sagen, ein Unternehmen der Friedhelm-Loh-Gruppe.
Da bist du noch stolz drauf, das hört man.
Ja, ich bin da auch noch sehr freundschaftlich verbunden und weiterhin auch mit der Initiative Schaltschrankgestalter da sehr stark im Kontakt und arbeiten da gemeinsam im Projekt. Dort habe ich das globale Marketing übernommen und da auch ganz viel Richtung Brand nochmal gearbeitet, nach innen. Das war auch wichtig, aber eben auch nach außen. Auch da eine Marketing-Automation eingeführt. und habe dann im Zuge dessen, bin ich dann zur VP Marketing Customer Journey befördert worden, weil A, ich mit meinem Team, das ich auch aufbauen durfte, auch wirklich die Freiheiten hatten, meine eigene Marketing-Vision da umzusetzen, weil ich die Freiheit hatte und auch beweisen konnte mit meinem Team, dass das Marketing wirklich an den Entscheidungstisch gehört. Dass es nicht nur verlängerte Werkbank ist, dass es echten Impact und echte Wirkung erzielen kann. Zum Beispiel auch in einer Umstellung von dem Geschäftsmodell On-Premise hin zu Subscription, was auch maßgeblich mit dem Marketing in Zusammenarbeit mit Vertrieb und Strategieabteilung natürlich bearbeitet worden ist. Aber da hat man eben auch gemerkt, Marketing ist einfach so, so wichtig und es tut gut, wenn Marketing mit im Management sitzt. Es tut vielleicht auch gut, wenn eine Frau drin sitzt, da kommen wir später vielleicht auch noch dazu, bringt vielleicht auch noch andere Perspektiven ein. Und genau, dann nebenbei habe ich noch an der International School of Management Vorlesungen im Bereich E-Commerce und Marketing gegeben und bin dann Mutter geworden und habe mich dann entschieden, in die Selbstständigkeit zu gehen, weil der Job sehr fordernd war, sehr viel Spaß gemacht hat, aber auch sehr viel Raum und Ressource von mir verlangt hat. Und dann habe ich gesagt, bevor ich dann weder dem Job noch meiner Tochter gerecht werden kann und ich die Möglichkeit habe, weiterhin mit Eplan auch projektbasiert zusammenzuarbeiten, habe ich mich dann für den Weg der Selbstständigkeit entschieden. Und ja, im Rahmen dessen sind Jasmin und ich auch immer weiter zusammengewachsen. Aber das
kommen wir gleich,
glaube ich,
genau.
Jasmin gleich selber erzählen noch. Ja.
Ja. Stell du dich bitte uns vor, Jasmin.
Sehr gerne. Also Jasmin Heim, mein Name. Ich bin Aschaffenburgerin, bin in Aschaffenburg geboren, habe dort auch studiert und habe Betriebswirtschaft und Recht studiert, also mit den Schwerpunkten Unternehmensführung und Recht des Markenmanagements. Und habe dann auch während des Studiums schon angefangen, bei einer IT-Unternehmensberatung im Marketing zu arbeiten. Und war da eigentlich relativ früh tief in alle Projekte involviert. Und wir waren ein kleines Team, das muss man sagen. Aber wir haben fast alles selbst gemacht. Also wir hatten beispielsweise damals schon nur einen Grafiker als Freelancer und ansonsten alles selbst im Team gestemmt. Und waren da auch sehr intensiv im Bereich Events zum Beispiel unterwegs, weil wir eine kleine Eventagentur dann auch, also als GmbH in der Unternehmung hatten und haben auch Großkonzerte und so veranstaltet. Also das war schon sehr facettenreich, weil einfach der Inhaber war da ein Musikliebhaber und der hat gesagt, ne, solche Sachen möchte ich auch machen. Und deswegen, das war wirklich sehr intensiv, eine schöne Zeit, um mal Marketing auf Unternehmensseite zu erfahren, zu erlernen. Und dort habe ich auch einen sehr hohen Qualitätsanspruch implementiert bekommen, würde ich sagen. Habe aber dann nach 5 Jahren so für mich gemerkt, okay, da muss jetzt irgendwie mal ein Next Step her, weil es sich doch im Marketing ja oft nach dem Kalenderjahr dreht. Jedes Jahr die gleichen Messen, ähnliche Veranstaltungen und. Und dann habe ich mich dazu entschieden, auf Agenturseite zu wechseln. Mhm. Und dann bin ich in eine kleine Kreativagentur gegangen. Es waren damals 20 Personen in dem Unternehmen, aber zu dem Zeitpunkt eben gerade auch mit mir Wachstum auf 30 Personen, also war dann schon ein großer Schritt für die Agentur. Da habe ich die Beratung geführt und das war schon auch strukturell ein großes Ding, was da erstmal sich verändert hat, weil einfach Prozesse eingeführt werden mussten, weil man plötzlich gemerkt hat, dass es wirtschaftlich sich auch anders aufgestellt werden muss. Und das war eine sehr intensive Zeit. Wir waren auch da im B2B-Marketing vollständig unterwegs eigentlich. Da waren vielleicht 10-20% B2C-Kunden, aber der Rest war B2B. Und das war natürlich eine sehr lehrreiche Zeit aufgrund der verschiedenen Branchen, die man Tag für Tag durchlebt hat, verschiedene Zielgruppen, in die man eingetaucht ist. Und es war eben sehr hilfreich für mich, das ganze Thema Markenstrategie, Marketingstrategie, Unternehmensstrategie zu beleuchten, aber auch intensiv mit den Kreativen zusammenzuarbeiten, Konzeptionen zu erfahren, Kreativmeetings mitzumachen und natürlich auch das Thema Kalkulation. Ne? Ja.
Einkaufsgespräche.
Auch das, genau. Also diese ganzen Facetten und sich eben auch, also ich meine, wir waren auch vertriebsverantwortlich in der Beratung natürlich und dann eben den Umsatz zu generieren. Und deswegen, das war sehr intensiv und da war ich aber auch wirklich mit voller Leidenschaft dabei. Es war natürlich auch sehr arbeitsreich, das ist auf Agenturseite, glaube ich, dann immer der Fall. Und habe mich dann aber auch nach 5 Jahren einfach entschieden, da muss noch ein Next Step kommen, weil es einfach auch keine Perspektive jetzt für mich gab. Und dann hat sich eine Option bei Bosch aufgetan für die Leitung einer Marketingabteilung im Produktbereich. Und da habe ich dann bei Bosch Rexroth die Marketingleitung für die Automatisierungsbranche übernommen.
Mhm.
Genau. Und auch das war zur rechten Zeit, denn da stand die Business Unit gerade an dem Punkt der Produktportfoliobereinigung, so rum. Und das ganze Unternehmen hatte sich gerade umstrukturiert und diese Portfoliobereinigung war wichtig, weil man einfach wusste, wir müssen jetzt hier was Neues auf den Markt bringen, damit wir überhaupt unsere Präsenz noch halten können. Bosch Rexroth ist ja eher für Hydraulik bekannt und im Automatisierungsbereich waren sie eben sehr schwach im Bereich Awareness und das war so eigentlich die Zielsetzung, die wir hatten. Wir haben gesagt, wir müssen ins Relevant Set der Zielgruppe kommen und dafür habe ich sehr viele Freiheiten bekommen, dafür habe ich eigentlich alles bereitgestellt bekommen, was dafür notwendig war. Man hat bewusst mich als Externe reingeholt. Und ja, dann hatte ich wirklich die Chance, da eine bahnbrechende Kampagne zu entwickeln, mit Agenturen zusammen. Und das haben wir geschafft. Wir waren da sehr, sehr erfolgreich. Wir haben wirklich in der Branche mal so eine kleine Bombe platzen lassen im Prinzip. Also da hat wirklich jeder auf uns geschaut. Und das war auch die Resonanz, die man bekommen hat, dass plötzlich der Wettbewerb über uns gesprochen hat. Und dass die Gespräche plötzlich ganz anders wurden. Und das war einfach eine sehr schöne und gute Erfahrung und für mich ein guter Weg zu zeigen, wie wirksam Marketing auch sein kann, wenn man es richtig angehen darf. Es war, wie gesagt, es war sehr erfolgreich. Wir haben einige Awards damit auch gewonnen, aber es war natürlich auch innerhalb des Unternehmens sehr lehrreich, das muss ich dazu sagen, weil man sich ja sicher vorstellen kann, dass im Konzern es vielleicht an manchen Stellen auch Hürden gibt, wenn die Dinge plötzlich neu entwickelt werden.
Cool. Genau. Bevor wir da noch tiefer reingehen auf eure persönlichen Erfahrungen dann in dieser Unternehmensreise, was ist Zukunft für euch? Eine kurze Antwort vielleicht dazu, Gabriele.
Die Zukunft liegt sehr nahe, weil ich denke, es gibt keine, nur noch ganz, ganz wenig Beständigkeit. Es ist sehr viel volatil. Es passiert extrem viel politisch, wirtschaftlich. Es sind quasi jeden Morgen, wenn wir aufstehen, sehen wir neue Zollandrohungen. Die Straße von Hormuz ist irgendwie immer noch blockiert. Vor kurzem, ich lebe ja in der Zwischenzeit in der Nähe von Lübeck. Diese Woche war ein russisches Kriegsschiff vor Fehmarn, gleicher Landkreis wie ich wohne. Da kriegt man Gänsehaut. Also da passiert total viel. Deswegen können wir im Business-Kontext nicht mehr über 15 Jahrespläne sprechen. Auch wenn wir die KI-Technologie anschauen, die Anwendungsfälle, was es heute schon kann. Deswegen ist Zukunft nächste Woche.
Okay. Jasmin, was denkst du?
Ja, ähnliche Antwort von mir. Also ich finde auch, Zukunft ist sehr nah. Ich lebe da eher im Jetzt und Heute. Und trotzdem ist Zukunft für mich etwas, was man gestalten kann, wo man etwas verändern kann. Und bezogen aufs Marketing ist es auch etwas, was man zeitnah verändern kann. Also natürlich gibt es Aspekte, die Zeit brauchen, aber es gibt eben auch Dinge, die man sehr kurzfristig tun kann, um etwas in der Zukunft schon zu erreichen.
Die auch wieder eine gewisse Zuversicht ausstrahlen, weil man einfach ins Handeln gekommen ist.
Genau.
Genau, ja. Gut, wenn wir jetzt dann so ein bisschen in eure unternehmerischen Erfahrungen so reingucken und da habe ich so eine Frage, an dich vielleicht, Jasmin, Was war der Moment, in dem du zum ersten Mal gedacht hast, Marketing wird hier nicht ernst genommen? Kannst du dich da an so bestimmte Sachen erinnern? Oder gedacht hast, oh Mann, das darf nicht wahr sein?
Ja, also ich glaube, da gibt es ganz zahlreiche Momente. Aber die in Erinnerung bleiben, sind, ich glaube, die ganz vielen großen Meetings mit den ganz wichtigen Personen, in denen einfach wirklich viel diskutiert wird, in denen viel vorgestellt wird seitens Marketing und wo aber am Ende beispielsweise der Vertrieb spricht und das Marketing eben nur präsentiert hat. Aber dieses nicht ernst genommen, da bin ich immer ein bisschen zwiegespalten, weil um ernst genommen zu werden, muss ich eben auch die Dinge anbringen, die man ernst nehmen kann. Mhm. Und das ist einfach eine Führungsverantwortung aus meiner Sicht. Na, also ich saß oft in Runden, wo ich wirklich dachte, hätten wir uns jetzt auch alle sparen können. Ich glaube, das haben wir alle erlebt. Aber ich für mich muss jetzt sagen, also natürlich hatte ich das auch in Fällen, wo ich präsentiert habe und wo ich dachte, ich habe gut präsentiert und habe gute Konzepte vorgestellt. Aber ich würde schon sagen, dass ich für mich persönlich schon immer geguckt habe, auch die Sachen so auf den Punkt zu bringen, dass sie ernst genommen werden können. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch eine Sache, dass man schauen muss, wie bringt man es eben auch rüber.
Mhm. Und auf deiner Reise, Gabriele, was hat dich durch die B2B-Welt getragen? Wo hat man da gemerkt, dass das vielleicht jetzt ein richtig hartes Brett oder ein dickes Brett ist, was du bohren musst?
Ja, also ich glaube, zunächst ist es wichtig, eine eigene Klarheit darüber zu haben. Ich habe für mich immer so eine Marketing-Vision gehabt. Für mich war immer klar, Marketing muss mit an den Entscheidungstisch. Die Zeiten, in denen nur der Vertrieb, und ich finde Vertrieb wichtig, nicht falsch verstehen, aber in der nur der Vertrieb das Sagen hat, die sind vorbei. Das geht einfach nicht mehr, ne? Es hat sich so viel geändert, Informationsverhalten, Online-Recherche, Kaufverhalten, die Digital Natives, die jetzt Entscheidungen vorbereiten in einem Buying Center und so weiter. Da musst du mit Marketing einfach an den Touchpoints da sein, um überhaupt wahrgenommen zu werden und in die relevante Lieferantenauswahl zu kommen. Deswegen Klarheit darüber, was man selber mit dem Marketing erreichen will. Klarheit dafür auch bei dem, entweder man ist schon Mitglied des Managements oder dann eben auf Management-Entscheider-Ebene diese Klarheit und diesen Plan auch einfordern, umsetzen zu dürfen. Und dann heißt es konsequent sein. Und das bedeutet oftmals auch der breite Rücken, weil man viele Dinge, die intern vielleicht von Vertrieb, Produktmanagement, viele Einzelwünsche. Ich bräuchte da noch für dieses Produkt einen Post oder ich habe morgen einen wichtigen Kundentermin, Unterstützung bei der Präsentation. Da muss man die Dinge auch absagen und zu sagen, nein, wir haben einen Plan, den haben wir. Wir haben Ziele, die sind aligned mit euren Zielen und wir müssen den Fokus setzen. Wir müssen priorisieren und wir müssen an den Hebeln arbeiten, die wirklich relevant sind. Das ist es ja. Ich habe ja im Marketing 100.000 Möglichkeiten, Dinge zu tun, Touchpoints zu bespielen in zig Formaten. Ich habe aber nur begrenzt Ressourcen an Budget, an Manpower. Und das muss ich doch sinnvoll einsetzen. Und dann sind es manchmal die Einzelmaßnahmen, die eben nicht zum großen Ganzen beitragen. Das heißt oftmals oder ganz oft heißt es Mut, Nein zu sagen, seine Mitarbeitenden oder Führungskräfte unter allem auch dazu befähigen, Nein zu sagen und am Ende selber diesen großen breiten Rücken sich anzuschaffen, um zu sagen, nein, das mache ich nicht, aber schaut mal her, wenn wir an dieser oder jener Stelle gemeinsam arbeiten, dann zahlen wir auf ein größeres Ziel ein. Ne? Und dann ist es nicht vielleicht das Produkt, was gar nicht so relevant im Portfolio ist, was wir jetzt bedienen wollen, sondern ne, wir verschieben wirklich die Ressourcen auf das Wesentliche.
Da
eckt man oft an, aber das muss man aushalten, aber eben auch immer verargumentieren können und immer den Weg nach vorne zeigen und sagen, wie können wir es gemeinsam, ne? Man hat ja immer das gemeinsame Ziel, das Unternehmen erfolgreicher zu machen.
Sollte man von ausgehen, ja, genau, wenn nicht interne Kämpfe vielleicht dagegen. Aber das lassen wir jetzt außen vor. Aber wenn man eure Wege so vergleicht und als ihr euch kennengelernt habt, was waren vielleicht so die, ja, wo ihr sofort gesagt habt, ah ja, kenne ich. Gab es da so Momente, diese Schlüsselmomente, wo ihr sagt, ja, okay, da habe ich so gemacht, ah, kennst du auch. Also wo habt ihr wirklich den Match oder wo hat es gleich gematcht, als ihr euch kennengelernt habt?
Also ich würde sagen, wir sind zum einen sehr ähnlicher Typ. Wir haben absolut das gleiche Mindset und ich glaube, wir haben wirklich ähnliche Erfahrungen gemacht. Komplett unabhängig voneinander. Ne? Also wir kannten uns ja nicht, aber wenn wir uns das jetzt so angucken, wie wir in Unternehmen eingestiegen sind, was wir vorgefunden haben, da bin ich bei dem Thema, wo beim Nein sagen. Ne? Also ich habe auch ganz, ganz früh, also klar, man schaut sich ja erstmal die komplette Situation an, was wird gemacht, wer macht was. Und dann fängt man an zu sagen, damit hören wir jetzt mal auf, die sortieren wir jetzt mal. Und nein, wenn der Kollege zu dir kommt, dann darfst du ihn zu mir schicken und ich werde es ihm dann erstmal erklären, dass wir die Dinge jetzt anders angehen. Und das ist, glaube ich, was, wo wir uns beide in unseren Erzählungen wiederfinden.
Also das Sortieren irgendwo auch erstmal.
Ja, ne? Und dieses, und das Priorisieren einfach. Ich glaube, das ist das. Ne? Wir sind da sehr Prioritäten gesteuert und das sind wir auch heute in dem, was wir jetzt mit wie wir Leonik leben und organisieren. Wir haben auch nur eine limitierte Zeit aufgrund unserer Töchter einfach und wir wissen, die sehr effizient zu nutzen.
Ja. Ja. Ja.
Wenn man dann nochmal, ja, also warum B2B-Marketing oft scheitert. Ihr habt viele Facetten jetzt auch schon angesprochen, aber warum glaubt ihr, dass bei vielen Unternehmen halt einfach Marketing immer noch Dienstleister oder irgendwo als Vertriebsunterstützung eben gesehen wird? Was ist da strukturell, kulturell, historisch aufzuräumen?
Also ich würde sagen, dass kulturell ganz viel aufzuräumen ist. Und das Wichtige ist, deswegen, man braucht den Vertrieb, aber der Vertrieb braucht genauso das Marketing, dass man da auch ein gleiches Mindset hat. Ich glaube, das ist schon mal Schlüsselfaktor Nummer eins, dass dieses Zurufen aufhört. Also, dass wirklich klar ist, es geht anhand von Zielen, gibt es einen Maßnahmenplan, es gibt eine Agenda und die wird eingehalten. Und natürlich gibt es immer wieder Verschiebungen. Dafür müssen aber dann wiederum andere Sachen eben nach hinten priorisiert werden. Also, das ist schon mal, glaube ich, ein Hilfsfaktor, um zu sagen, wir sind nicht die verlängerte Werkbank. Aber was auch dazu gehört, ist eben das Team dazu zu enablen, was wir auch gerade schon gesagt haben, den Mut zu haben, mit den Menschen ins Gespräch zu gehen. Und dafür muss man eben auch Marketingwissen sich aneignen. Das gehört einfach dazu. Und ich glaube, das ist ein relevanter Faktor in B2B-Unternehmen, dass häufig eben noch nicht Marketing-Experten, Expertinnen in den Abteilungen sitzen.
Und welche Denkfehler machen dann eben auch die Geschäftsführung grundsätzlich, wenn die über Marketing nachdenken oder irgendwo in eine Schublade stecken? Was muss man da aufstoßen?
Ja, ich glaube, viele sehen Marketing als Kostenfaktor. Das sehe ich nicht so, weil Marketing kann wesentliche Beiträge zum Umsatz leisten. Da haben wir übrigens eine unserer Teilnehmerinnen in unserem Netzwerk, die hat eine exzellente ROI-Betrachtung für das Marketing berechnet und hat jetzt eine völlig andere Ausgangssituation mit dem CFO zu sprechen, weil sie nachweisen kann, dass der Return on Invest sowohl für Marketingausgaben als auch für Personal da ist und welchen Beitrag sie darüber hinaus zum Unternehmenserfolg leistet. Und das ist absolut exzellent, ne? Und genau das ist es auch, die adressatengerechte Kommunikation.
Ja, das glaube ich.
Es sind die wenigsten im B2B, in der Geschäftsführung, es sind Marketer, die allerwenigsten. Die kommen aus dem Vertrieb, die kommen aus der Technik, die kommen aus dem Finanzbereich. Und für die ist Marketing manchmal einfach eine Blackbox. Warum? Weil sie am Ende die Assets sehen, die sehen einen tollen Social-Media-Post, die sehen einen tollen Film und so weiter. Aber die Strategie, die dahinter sich verbirgt, wie das ausgespielt wird, wie die Messages zustande kommen, wie man eine richtige Positionierung des Unternehmens und so weiter. Das ist ja das, was auf dem Papier erstmal steht. Vielleicht für einige weniger verständlich ist und die, wie gesagt, diesen Output sehen und dann sagen, naja, ob ich jetzt diesen Film habe oder nicht. Ne? So, und dann kommt man auf eine Diskussionsebene, die überhaupt nicht zielführend ist. Ne? Und ich glaube, das ist das eben, zu sagen, man muss adressatengerecht auch kommunizieren aus dem Marketing heraus an die Entscheidungsträger.
Also bei ihren Denkmustern abholen und natürlich dann auch Marketing belegbar machen, sage ich mal. Das haben wir schon öfters rausgearbeitet, ja.
Ja, und ergänzend dazu auch, ich meine, es ist halt so, Marketing kann ja jeder, ne? Das ist, da kann immer jeder mitreden. Okay. Das ist einfach so.
Ist Geschmackssache.
Ja, ne? Aber das ist ja so die Meinung, die vorherrscht, was absolut nicht der Fall ist. Aber das ist aus meiner Sicht eben auch so diese Fehleinstellung, die da vorherrscht, dass man überall mitreden kann. Und wenn wir jetzt mal gucken, was wird in Vorstandsrunden dann wirklich an Sachen Marketing diskutiert? Ja, das Thema Marke sicherlich auf einem gewissen Level, aber da sind wir wahrscheinlich beim Logo, da sind wir bei Claims. Und was ganz intensiv diskutiert wird, sind ja beispielsweise Messeauftritte.
Ne? Ja, also, das ist auf jeden Fall so wie der schöne Anzug, den man sich überstreift. Und dann. Ja,
und das ist auch das, wo wir das Geld reinstecken. ne? Also das sind ja die großen Show-Ups, sage ich jetzt mal, wo dann plötzlich die gesamte Vorstandsrunde auch mitspricht. Aber wenn es um dieses Daily Business geht, also kein Vorstand liest sich ja die Website-Texte durch. Kein Vorstand schaut, wie die Google Ads geschalten werden und so. Und das sind doch eigentlich die Hebel, in die das Geld reingesteckt werden müsste heute. Und ich glaube, das ist einfach das, wo auch die Denke noch verändert werden muss.
Ist das vielleicht diese eine Sache, weil die Frage war, welche eine Sache würdest du morgen in jedem B2B-Unternehmen ändern, wenn du könntest? Ist es irgendwo eine andere Verankerung oder dieses...
Also wenn es eine Sache wäre, dann würden wir, ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen, den CMO in die Vorstandsebene setzen.
Ja. Und ich würde mir 90 Minuten wünschen für uns beide, um mit dem CEO zu sprechen und das zu verargumentieren.
Eigentlich ihn auf die Reise, auf seine Reise praktisch mitnehmen in das Marketing. Okay, gut. Okay, wir haben auch schon wieder weil ihr eben eine sehr ganzheitlichen Blick auf die Themen habt, natürlich auch schon viel Vertrieb immer angesprochen, aber da würde ich gerne noch mal ein bisschen genauer hingucken. Wie hat sich dieses Verhältnis in der Realität oft ausgedrückt, wenn ihr Kampagnen gemacht habt vor einer Messe, wenn ihr irgendwelche Lead-Geschichten, Marketing-Leads übergeben habt? Was war das für eine Gemengelage, mit dem ihr da zu tun hattet? Wie habt ihr es geschafft, dass der Vertrieb nachher auch wirklich damit gearbeitet hat im Endeffekt?
Also ich glaube, was ganz wichtig ist, dass das, was man entwickelt, also wenn man Kampagnen entwickelt oder Konzepte entwickelt, dass es wirklich auch von allen verstanden wird und gelebt werden kann. Das ist der Erfolgsfaktor. Also wenn das für jeden stimmig ist, dann gehen die da auch mit. Wie es dann in der Umsetzung ist aus meiner Sicht... Also wenn wir jetzt über Leads zum Beispiel sprechen, das ist halt, ich glaube, das ist einfach noch eine große Baustelle in ganz vielen Organisationen. Wie wird damit umgegangen? Was ist der Marketing-Qualified Lead? Was ist der Sales-Qualified Lead? Das sind Dinge, die einfach noch definiert werden müssen auch. Also da kann man keine Schuldzuweisung oder sowas gerade machen, sondern da fehlen oftmals, glaube ich, wirklich noch Definitionen. Und die richtigen Personen wiederum, die sich da gemeinsam an den Tisch setzen und das miteinander auch besprechen. Weil das aus meiner Sicht auch ein Generationenthema ist.
Also ich hatte in einem Gespräch mit dem Dominik Heigemeier von Festo, er hat erzählt, dass sie es geschafft haben, gemeinsame KPIs mit dem Vertrieb zu definieren, wo sie wirklich sich gegenseitig steuern, messen oder zumindest Erfolg überprüfen können. Und so ein Commitment ist natürlich dann die Voraussetzung, dass das überhaupt mal auf einer Basis gesprochen wird. Gehen wir in die Richtung oder gehen wir in die Richtung? Also da hatte er wohl auch gute Rückendeckung von der Geschäftsleitung, dass da mal so ein Kampf ausgefochten werden konnte. Ja? Also ich glaube, ja, da steckt ganz viel drin, eben auch in den Konflikt zu gehen und auch mal auszuhalten. Eure breiten Schultern habt ihr angesprochen. Das ist, glaube ich, schon... Ich glaube,
man muss auch, man darf auch gerne mal in Vorleistung gehen im Marketing. Ne? Ich glaube auch, dass wenn ich gemeinsam Dinge definiere, habe ich ein anderes Commitment, wie wenn ich das allein im stillen Kämmerlein mache und sage, so ist es jetzt. Und in Vorleistung gehen, meine ich, wir haben ja durchaus relevante KPIs, die wir im Marketing auch produzieren können, genauso wie der Vertrieb relevante KPIs hat. Dann lasst sie uns doch transparent machen im Marketing. Dann lasst uns doch sagen, was bringen uns die Google Ads oder wie ist die Webseite, wie performt unseren Shop, wo haben wir vielleicht ein Problem mit Warenkorbabbrechern und so weiter. Also auch wirklich die Baustellen, die bei uns originär im Marketing auf dem Tisch liegen, die auch zu benennen und sagen, in der Shop-Conversion sind wir noch nicht gut genug, da stimmt offensichtlich was im UX-Design nicht, was auch immer. Sich zu öffnen und sagen, ja, wir messen, aber wir sind auch nicht überall perfekt. Und dann auch zu sagen, hey, dann öffne du dich bitte auch, dann lass uns Transparenz machen und gucken, wie wir gemeinsam an den Hebeln arbeiten können. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Generationenthema kann vielleicht auch sein, die eher so Digital Native Generation sind. Was ich aber wichtig finde in vielen Unternehmen im B2B, ist es halt ein Change-Projekt. Das ist einfach so. Ne? Und Change-Projekte, das kennen wir auch, da gibt es dann irgendwie am Anfang vielleicht die Euphorie, super, dann haben wir das Tal der Tränen und jeder ist gefühlt in einer anderen Stelle innerhalb dieses Emotionsverlaufes im Projekt. Und da ist es doch wichtig, auch diese First Mover zu bekommen und zu sagen, hey, ich brauche da jetzt meine 1, 2, 3 Buddies aus dem Vertrieb, die verstehen, wo ich hin will, die auch mal in Anführungszeichen die Hosen runterlassen und ihre Zahlen und Conversions und so weiter transparent werden lassen, um dann mit denen zu sagen, komm, jetzt lass uns mal einen Leuchtturm machen. Lass uns das mal zeigen, dass es funktioniert und dass es nicht darum geht, mit dem Zeigefinger auf den anderen zu zeigen und zu sagen, jetzt haben wir dir aber schon wieder 30 Messeleads rübergeschoben und du hast die nach 2 Wochen immer noch nicht alle. Das ist ja alles Quatsch, ne? Mhm. Sondern da wirklich gemeinsam ranzugehen, Leuchttürme zu schaffen und dann den anderen zu zeigen, die vielleicht noch skeptisch sind, schaut mal her, in Summe hilft es uns doch. Und das ist halt, das ist eine Veränderung.
Also ich glaube, es ist schon sicherlich auch so ein Machtthema, nicht? Weil im B2B war der Vertrieb, nehmen wir einfach mal Wirt, der Vertriebler ist das Ein und Alles gewesen in der Vergangenheit. Aber er alleine hat halt einfach nur begrenzte Kapazität und dann kamen digitale Kanäle dazu und auf einmal musste der Vertrieb auch da sich irgendwo öffnen. Also ist es, glaube ich, schon auch ein, oder vielleicht anders gefragt, habt ihr mal so richtig die Macht des Vertriebs zu spüren bekommt?
Also ich aus eigener Erfahrung kann das gar nicht negativ jetzt irgendwie da was zu sagen. Ich fand den Vertrieb, natürlich haben die ihre traditionellen Dinge, die sie beibehalten wollen und das ist eben die Diskussion, die man führen muss. Aber es gibt genau die, die auch sagen, nee, da gibt es andere Möglichkeiten und da möchte ich mich für öffnen. Und wir waren vor kurzem auf dem Lead Management Summit zum Beispiel in Würzburg. Und da waren auch Vertriebler unterwegs. Mhm. Ne? Also das finde ich halt
schon
wieder...
Das sind auch Menschen.
Nein, okay. Ich will einfach sagen, die interessieren sich dafür. Die hören sich das an, die wollen verstehen, was passiert da.
Die wollen
da
verstehen, ne? Ja. Also das verändert sich. Und was muss man in der Organisation verändern, dass da ein besseres Zusammenarbeiten ist? Ihr habt gesagt, CMO in den Vorstand rein. Aber was habt ihr noch beobachtet, was vielleicht in einer größeren Organisation Stellschrauben sind?
Also ich bin da immer noch bei dem Thema Setup insgesamt. Mhm. Ich glaube, dass das ein wichtiger Hebel ist, eben das richtige Setup für die Marketingabteilung. Natürlich ist Budget eine Stellschraube, das muss man auch ganz offen sagen. Aber das hat eben immer ist eben mit dem Kostenfaktor geht es einher. Wenn da das Verständnis sich verändert, wird auch Budget anders freigegeben. Und dann, ich glaube, da kommt es ein bisschen dann immer auf die Größen der Unternehmen oder der Organisationen an. Zu viele Köche verderben auch den Brei. Ne? Also wenn es eben zahlreiche Marketingabteilungen und Leitungen gibt, dann ist es schon auch schwieriger natürlich so als eine Marke nach außen aufzutreten, alles einheitlich zu gestalten, eine Sprache zu sprechen. Aber deswegen, ich glaube, dass Marketing selbst sehr viel verändern kann.
Ja.
Und wenn man,
ich glaube, ja, vielleicht, wenn ich da noch ergänzen kann, die Klarheit darüber, über wer hat welche Verantwortlichkeit, wo sind die Schnittstellen und wie sind die Prozesse. Weil das ist, also das beobachte ich in ganz vielen Unternehmen, dass davon ausgegangen wird, das macht die andere Abteilung.
Ja, okay.
Oder wenn eine Kampagne gemacht wird, wer ist denn da, wer ist im Lead, ne? Aus meiner Sicht natürlich das Marketing. Aber welche Rolle spielt Vertrieb? Ich finde eine nicht unwesentliche. Und wenn es darum geht, eine Kampagnenkonzeption zu machen und nochmal die Zielgruppe zu schärfen und auf Argumente zu schauen, bin ich als Marketer, sorry, aber da wäre ich ja dumm, den Vertrieb nicht einzubinden. Wer ist denn tagtäglich mit denen in Kontakt? Ne? Natürlich kann ich die ganzen Verhaltensweisen online, ne, welche Artikel werden super gut gelesen, auf welche Themen sind gerade im Trend. Da habe ich ja unzählige Tools, das auf meinen eigenen Kanälen rauszufinden oder eben auch insgesamt auf relevanten Webseiten jetzt außerhalb meines Unternehmens. Da kann ich total viel rausziehen. Aber das, was der Vertrieb an Erfahrung im direkten Kundenkontakt macht oder eine Supportabteilung oder vielleicht draußen die Serviceleute, das ist doch unglaublich wichtig. Und deswegen ist es doch wichtig, auch mal auf dem Papier niederzuschreiben und sagen, schaut mal her, das sehen wir als unsere Aufgabe an. Fühlt ihr euch damit wohl? Was ist eure Aufgabe in dem Kontext? Seid ihr diejenigen, ne? Vielleicht baue ich mal so ein RASIC-Modell auf. Wer ist verantwortlich? Wer informiert? Wer ist supportend? Wer entscheidet? Und ich glaube, dann lösen sich vielleicht auch viele Missverständnisse, wo man sagt, ach Gott, ja, echt, braucht das ja super, dass ihr meinen Input wollt. Ich dachte immer, das sei nicht gewünscht. Ne? Also ja, das sind dann vielleicht also so klassische Aussagen.
Banale oder Botschaft, gegenseitig wirklich zuhören.
Ja.
Einfach mal auf der Ebene
ja.
Die wirkliche Aufmerksamkeit schenken.
Und vielleicht auch mal Dinge zu hinterfragen. Das liegt historisch bei Abteilung XY. Ist es da wirklich gut aufgehoben? Fühlen die sich auch wohl? Haben die alle Informationen, um diese Aufgabe auch bewältigen zu können? Oder ist es für die vielleicht irgendwie eine lästige Aufgabe und eigentlich hätte vielleicht jemand aus dem Marketing da viel mehr Spaß dran und könnte es vielleicht auch viel gewinnbringender in den Kontext einbinden und umgekehrt. Ne? Mhm. Also Dinge auch mal zu hinterfragen und Klarheit darüber zu schaffen, wer welche Verantwortlichkeit hat.
Jetzt kommen wir zu eurem Baby, Unternehmensbaby, würde ich sagen. ja, vielleicht könnt ihr mal unseren Hörern erklären, was war der Moment, wo ihr entschieden habt, da machen wir was selbst. Gab es da den einen Schlüsselmoment, bei dir, Jasmin?
Ja, also in die Selbstständigkeit zu gehen, den Schlüsselmoment gab es auf jeden Fall. Leonique zu gründen, da gab es aber auch Schlüsselgespräche, würde ich sagen.
Ja.
Wir haben uns im Prinzip so nach der Geburt unserer Töchter haben wir uns sehr intensiv darüber unterhalten, was uns in unserer eigenen Karriere eigentlich gefehlt hat und geholfen hätte. Das war so ein bisschen das, wo wir immer gelandet sind eigentlich. Und da war für uns eben ein Knackpunkt das Thema Austausch. Also darunter kann man es, glaube ich, erst mal fassen. Austausch unter Gleichgesinnten. Deswegen kam dann Leonique zustande, weil wir gesagt haben, wir möchten eine Community etablieren, in der sich B2B-Marketing-Führungskräfte finden, kennenlernen und austauschen können, vernetzen. Und das nicht nur punktuell, sondern eigentlich, wir wollen es wirklich erreichen, dass man sich so vernetzt und vertraut miteinander ist, dass man in jeder Situation, wo man gerade nicht weiß, wen ich im Unternehmen gerade anrufen könnte, sagt, ich habe hier ein Netzwerk und ich rufe jetzt Person XY an, weil die hat das schon mal durchlebt oder die denkt ähnlich wie ich oder denkt genau konträr wie ich und kann mir einfach mal aufzeigen, was sie darüber denkt.
Was bedeutet der Name? Wie seid ihr da drauf gekommen? Was ist das für eine Historie oder
ja, Leonik, Kreativleistung? Setzt sich ja aus zwei Wortbestandteilen zusammen. Leo, mhm, die Löwin, mhm, und Unique. Mhm. Weil wir gesagt haben, wir wollen was Einzigartiges schaffen. Und wir haben vorhin den breiten Rücken angesprochen. Wir haben gesagt, wir mussten oftmals schon als Löwinnen agieren, mhm, um wahrgenommen zu werden, um unsere eigene Vision implementieren zu können. Wir mussten stark sein an vielen Stellen, aber auch wendig und flexibel. Das war so ein bisschen, wo wir uns in der Löwin total gut wiedergefunden haben. Und die Einzigartigkeit ist dadurch entstanden, dass wir natürlich wissen, dass es andere Netzwerke, Verbände in Clubs gibt, die sich um Marketing, vielleicht auch B2B-Marketing, dieses Thema besetzen. Aber wir haben gesagt, wir möchten uns ganz bewusst auf drei Säulen aufbauen. Das eine, und das wirklich mit Substanz. Wir wollen kleine, etablierte Circles haben. Ein Circle hat bei uns maximal 12 Mitglieder. Mhm. Das ist uns ganz wichtig. Wir möchten da auch keine Fluktuationen haben. Deswegen sind das auch Jahresmitgliedschaften. Weil wir gesagt haben, wir wollen einen Raum schaffen, der sehr vertrauensvoll ist, wo wir uns öffnen können und auch richtig mit Substanz und in die Tiefe arbeiten können. Der eine Pfeiler ist das Thema Fachlichkeit. B2B-Marketing, insgesamt im Marketing ändert sich natürlich viel, im B2B auch. Da Schritt zu halten, was sind neue Themen, mit was müssen wir uns beschäftigen. Dann das Thema Benchmarks, KPIs. Wenn ich recherchiere, habe ich ganz viel B2C. Aber was ist vergleichbar? Jetzt kann man sagen, jedes Geschäft ist anders, natürlich. Aber vielleicht finde ich jemand im Circle, der eine ähnliche Marktsituation hat. Und dann kann ich doch mal sagen, hey, eine erfolgreiche Kampagne, was macht das für dich aus? Lass uns mal über KPIs sprechen und mal zu gucken, ne, wo bin ich vielleicht, wo bin ich schon gut, wo kann ich noch optimieren? Was sind auch ganz oft gefragt? Ich mache B2B-Marketing ist ja auch noch geprägt von sehr viel klassischen Arbeiten. Ich brauche ein Produktdatenblatt und so weiter. Ich möchte kreativ werden. Mhm. Wie weit kann ich gehen? Hat jemand schon mal eine kreative Kampagne gemacht? Lass sie mal vorstellen. Also dieses ganze Thema Fachlichkeit. Dann haben wir die zweite Säule Leadership. Weil wir gesehen haben, und das ist auch das Mindset, und wir führen auch mit jeder Teilnehmerin ein Kennenlerngespräch, weil wir gesagt haben, dieses Mindset, das Marketing Wirkung erzielt, im Driver sitzt und nicht in der verlängerten Werkbank, das teilen wir. Und das heißt, das ist eine Führungsrolle, die ich gegenüber einem Management, gegenüber einer Geschäftsleitung, gegenüber Mitarbeitern, aber auch rechts und links gegenüber anderen leisten muss, um das bewerkstelligen zu können. Also viele Aspekte der Führung, die wir besprechen, wo wir auch total über Herausforderungen sprechen. Ne? Ich habe mir da eine blutige Nase geholt. Was hätte ich besser machen können? Also nicht nur über die Erfolge sprechen, sondern auch über Hürden, über Challenges. Über Fuck-Ups würde man vielleicht auch sagen.
Fuck-Up kann man ja auch, aus der Startup-Branche, genau.
Genau, total viel lernen. Und die dritte Säule ist das Thema Frauen. Nicht, weil wir jetzt mega die Feministinnen sind.
Ja, die Frage ist, sind da nur Frauen im Moment bei
aktuell,
euch willkommen?
Ja, okay, wir haben gesagt, wir starten mit Frauen. Warum? Weil es uns natürlich nahe liegt, weil wir selber Frauen sind. Weil Frauen anders sozialisiert sind, anders führen. Nicht immer besser, aber auch nicht immer schlechter. So. Und jetzt kann man das so vom Gefühl sagen, ja, Frauen, ne, agieren anders, aber es ist nachgewiesen. Es gibt Studien von McKinsey, Balub und so weiter, von den wirklich Großen, die auch weltweit Unternehmen befragt haben. Und da kam eben raus, je diverser Führungsteams sind, und ein Aspekt von divers sind eben Frauen, aber es gibt, das wissen wir auch, ganz viele andere Aspekte, desto erfolgreicher sind die Unternehmen. Also es gibt Zahlen, wenn der Frauenanteil an Führungskräften innerhalb des Unternehmens bei 30% liegt, sind die Unternehmen mindestens 15% profitabler. Weil Diversität andere Perspektiven bedeutet und auch robustere Entscheidungen herbeiführt, okay, weil kontroverser diskutiert wurde, weil viel mehr Perspektiven mit eingeflossen sind. Und das ist das, wo wir sagen, es ist evidenzbasiert. Es ist so, wenn Frauen mit in der Führung sind, genauso wie andere diverse, sage ich mal, kulturelle Hintergründe, religiöse Hintergründe und so weiter. Das ist einfach bewiesen und wir wollen und wir wissen, dass es viele kluge Frauen da draußen gibt und die wollen wir zusammenbringen, damit sie gemeinsam wachsen können und Unterstützung in ihrem Weg bekommen, den wir uns oftmals auch gewünscht hätten. Und deswegen haben wir das jetzt implementiert und wollen das mit anderen Frauen teilen.
Ich glaube, so ungefähr ein halbes Jahr seid ihr jetzt oder habt ihr gegründet oder ein Dreivierteljahr?
Nee, gegründet haben wir tatsächlich Ende 2024
schon. Ach doch schon, okay.
Genau. Mhm. Durchgestartet sind wir jetzt mit unseren Events Anfang diesen Jahres.
Mhm. Genau.
Ja. Ja. Und letztes Jahr hatten wir so eher so Events für uns, ne, wo wir, also nicht für uns, sondern wo wir einfach aktiv nach außen gegangen sind, wo wir teilgenommen haben.
Und eure Geschichte erzählt habt. Und was hat euch da so in der Gründungsphase überrascht oder war das alles ein Selbstläufer? Könnt ihr davon schon von Erfahrung schöpfen? Oder ihr glaubt, ihr seid beide privat ja auch in einer gewissen Teilselbstständigkeit vorher schon gewesen im Beratungs- und legt ihr das jetzt alles zusammen oder wie ist so der Fokus?
Also was hat uns überrascht, um vielleicht erstmal darauf einzugehen, wir waren natürlich sehr ambitioniert unterwegs.
Ja, okay. Die Ziele waren sehr herausfordernd.
Ja, beziehungsweise wir waren da auch sehr euphorisch.
Genau,
sehr motiviert, sehr euphorisch.
Ne? Richtig,
und hatten uns beispielsweise für unser erstes Event ein viel früheres Datum gesetzt. Mhm. Ne? Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, waren glaube ich 12 Wochen, die wir uns gegeben haben, bis wir den ersten Circle voll haben. Und dann haben wir gesagt, das war vielleicht ein bisschen zu ambitioniert an der Stelle, aber war nicht schlimm. Ne? Also dadurch ist jetzt nichts verloren gegangen oder so, sondern dann haben wir das eben einfach einen Ticken verschoben. Was wir für uns sehr schnell festgestellt haben, wir sind ja quasi wie ein Start-up gestartet und haben erstmal alles selber gemacht, also erstmal auch Corporate Design selbst entwickelt. Und da haben wir uns sehr schnell aber auch gesagt, das geht so nicht. Wir müssen uns einen Profi dazu holen und wollen mit einer sauberen Marke an den Start gehen auch. Und haben uns da dann professionelle Hilfe geholt. Und weil wir sprechen für Marketing, wir stehen für Marketing. Und dann haben wir gesagt, da stellen wir uns auch sauber auf.
Die Namensfindung zeigt eigentlich schon, dass da Substanz dahinter ist. Also
ja.
dass da eigentlich eure Erfahrung in eine Marke geflossen ist. Das habe ich auf jeden Fall gleich so auch bei den Vorgesprächen gespürt, dass da die Leidenschaft drin ist, ganz klar.
Wenn ich da ergänzen darf, was uns auch total in der Euphorie unterstützt hat, ist, wir haben natürlich mit potenziellen Kandidatinnen gesprochen, die wir schon kannten. Und das Feedback war total positiv. Ne? Also die haben gesagt, ja genau, das hat mir gefehlt. Ich bin zwar da und da, aber da gehe ich hin und da kriege ich einen Impuls. Dann gehe ich damit nach Hause und dann ist der gut. Aber dann fehlt eigentlich das, was jetzt als nächstes kommt. Ne? Wirklich dieses in der Tiefe auch bearbeiten können. Wir haben Sponsoren gesucht und gefunden. Also gar nicht monetäre Sponsoren, sondern wir haben zum Beispiel den VDE-Verlag als Medienpartner gefunden, der gesagt hat, hey, das finde ich irgendwie klasse. Klar unterstütze ich euch da. Wir haben auch noch andere Partner gefunden, die gesagt haben, das finde ich cool. Ihr könnt meine Reichweite, also ich nehme euch einen Newsletter mit auf und so weiter. Also wir haben Role Models gefunden, weil wir gesagt haben, hey, wir wollen auch einfach coole Frauen mal bei uns, das ist ja einer der Hauptkanäle, die wir aktuell betreiben, LinkedIn, mal eine Geschäftsführerin. Also alles natürlich aus unserem Netzwerk schon, was wir haben, eine Geschäftsführerin mal hinstellen. Aber wir haben auch Männer als Role Model gefunden.
Zukunftszeichen Podcast auch.
Ja, genau. Weil auch Männer, es geht ja gar nicht darum, gegen Männer zu agieren, um Gottes Willen. Ne? Es geht darum, die Stärken von Frauen rauszustellen. Ne? Und viele, wir haben ganz viel Feedback von Männern, die sagen, ja, ich hole mir bewusst auch mal eine Frau rein, in eine Führungsposition, auf eine Teamleiterstelle, Abteilungsleiterstelle, was auch immer, weil ich das schätze, weil die einen anderen Blickwinkel haben. Also auch da haben wir total viel Zuspruch gekriegt. Das Einzige, was uns, glaube ich, eher in diesem 12-Wochen-Vorlauf gehemmt hat, war, dass es natürlich Entscheidungswege im Unternehmen gibt und Budget freigegeben werden muss, wie wir das auch aus unserem normalen Beratungsgeschäft ja irgendwie auch kennen. Und deswegen haben wir dann leicht verzögert angefangen. Aber wenn wir zurückblicken, sind wir noch nicht so lang überhaupt rausgegangen mit der Idee und haben jetzt schon die dritte Veranstaltung vor der Brust und auch Möglichkeiten wie bei dir bei dem Podcast gekriegt. Wir durften auf einer Makonomi präsent sein. Das macht schon echt Spaß, dass das Thema offensichtlich Anklang findet. Ja.
Und wenn man, also die Peer Groups, die laufen oder die ersten Circle, wie ihr gesagt habt, was macht ihr noch? Also das eine ist dieser Austausch, aber ich glaube, da wollt ihr ja auch noch weitergehen und teilweise eure Erfahrung huckepack mitgeben, sag ich mal. Was steckt da noch dahinter?
Genau, wir sind beide, stehen auch für Interimsmandate zur Verfügung. Also machen wir auch. Ne? Wir machen das aber, muss man auch dazu sagen, eher in Teilzeit als in Vollzeit, weil wir das Thema natürlich, das schöne Thema Töchter auch haben. Wir machen auch Sparring beim Unternehmen. Also wir haben auch welche, die sagen, hey, ich brauche immer mal wieder jemand, der mich am Kragen, bildlich am Kragen, aus der Alltagssuppe packt und mit mir mal drüber geht, ist das, was ich hier tue, tue ich das, weil es einfach gewohnt ist? Ist das zielführend oder muss ich nicht mal mutig sein, das ein oder andere? Ne? Also einfach da mal so ein Sparring zu haben. Aber wir machen auch strategische Beratung. Projekte, ja. Beratung, Zielgruppen, Analysen, Positionierung auch von entsprechenden Managern. Ne? Also ja, das ist und vielfältig.
Wir haben auch das entsprechende Netzwerk, sodass wir theoretisch vollständig begleiten können. Aber so unser Fokus liegt tatsächlich in der Strategiebegleitung, Entwicklung, Reset und so.
Ja. Also der Blick von außen, so wie eine Agentur natürlich auch gerne einen Spiegel irgendwo dem Unternehmen aufzeigen kann, das ist schon auch eine, denke ich, eine hohe Qualität, die man heutzutage oft braucht, wenn die Offenheit des Unternehmens natürlich da ist. Wenn ich so direkt fragen kann, was kostet so eine Mitgliedschaft? Auf der Webseite habe ich es nicht gefunden. Ist das geheim oder ist es?
Also wir machen das, es ist vergleichbar mit Tagessätzen im Bereich Weiterbildung. Mhm. Ne? Also das ist uns auch ganz wichtig. Wenn wir die Veranstaltungen haben, dann ziehen wir natürlich auch externe Experten, Führungskräfte, Coaches hinzu. Eine unserer letzten Sessions ging um SEO, GEO, da holen wir uns Experten dazu und so weiter. Immer mit dem Anspruch, dass wir Sache in der Tiefe behandeln, dass wir echte Cases vorher den Referenten geben, dass sie sich wirklich, ne, dass sie nicht von irgendeinem B2C-Fall sprechen oder theoretisch bleiben, sondern dass wir ins Eingemachte gehen können. Dafür entlohnen wir natürlich entsprechend die Referenten und deswegen bewegen wir uns da auf einem ganz normalen Weiterbildungs-
Und sonst gibt es eine Jahresmitgliedschaft, wo man einfach dann sagt,
das
man committet
sich.
Das ist alles inkludiert
in der Jahresmitgliedschaft, genau.
Okay.
Ja, okay.
Und was wir auch machen, weil das ist halt auch was, wo wir wirklich sagen, da wissen wir es wieder aus der eigenen Erfahrung heraus, wenn wir unsere Online-Sessions zum Beispiel machen, die dann eher technisch geprägt sind oder fachlich geprägt sind, sagen wir es so, dann sagen wir zu unseren Mitgliedern, ihr könnt eure Teammitglieder auch mitbringen, weil das sind diejenigen, die am Ende mit den Themen arbeiten. Nichtsdestotrotz muss ich es als Führungskraft verstehen, muss einer Agentur gegenübertreten können zum Beispiel, muss verstehen, was wird da angeboten, was wird da gemacht. Und das ist schon auch wieder der Mehrwert, den wir auch sehen, ne? Dass wir wirklich sagen, wie brauchst du es in der Praxis? Also es bringt nichts, wenn du jetzt Flüsterpost mit deinem Team spielen musst.
Und gibt es irgendwie eine Mittelstand ist sehr flexibel, von 50 Mitarbeitern zu 500 oder 5.000. Gibt es irgendeine Organisationsstruktur, wo ihr sagt, also das ist schon wichtig, sonst reden wir über unterschiedliche Herausforderungen? Da gibt es keine.
Nee, also alles ist möglich. Da sind wir auch durchmischt. Ja. Können wir jetzt schon sagen. Wir haben natürlich darüber nachgedacht, und das ist auch eine Zukunft, ein Zukunftsstep, würde ich sagen, dann einen Circle mal für junge Führungskräfte zu machen, für junge zukünftige Führungskräfte, weil natürlich finden da dann andere Themen statt. Ne? Also ich glaube, da gibt es andere Herausforderungen, da gibt es das Thema von der Kollegin zur Führungskraft werden und so. Genau, also das sehen wir schon, dass wir das dann auch, also da haben wir eigentlich schon, woher kam das? Da kam einfach die Anfrage, ne? dass wirklich auf die Kandidatinnen, die wir angesprochen haben, zum Beispiel gesagt haben, für mich ist es jetzt nicht mehr interessant, aber ich hätte eben gerne was für ein Young Talent bei mir, genau.
Also ist auf Skalierung ausgelegt, das hört man raus.
Ja, da ist eine Menge. Und wir haben total positives Feedback von den Teilnehmerinnen, die auch selber wiederum teilweise ihre Peers, ihr Netzwerk mit reinbringen. Also das ist das ist spannend, was da passiert auf jeden Fall und wir sind da total offen. Das Einzige, was wir wirklich vorher, ne, deswegen auch immer ein Kennenlernen, dieses Mindset muss passen. Ne? Also dieses der Wille, die Zukunft zu gestalten, das ist absolut da und das machen wir. Und da haben wir auch echt mega coole Frauen gefunden. Da hat jede aus ihrer Erfahrung, die haben coole Cases zu berichten, die haben auch Herausforderungen, aber das matcht total gut und bisher hat jede auch jemanden als Sparring irgendwie gefunden und konnte nochmal nachfragen. Und
Also dann, liebe Spaß. Frauen, bewerbt euch. Für die Männer, da brauchen wir noch ein bisschen Zeit wahrscheinlich für so eine Peer Group.
Ja, aber, also wir wollen, genau.
Aber ich glaube, irgendwann öffnet ihr euch, oder?
Ja, das ist definitiv der Plan. Wir wollen uns natürlich auch öffnen und wir wollen auch ganz gerne das, was wir vorhin angesprochen haben, was es schon an belegbaren Studien gibt, dass diverse Teams erfolgreicher sind und so weiter. Das ist auch ein Ziel von Jasmin und mir persönlich, aus den Erfahrungen der weiblichen Circles genau herauszuarbeiten, was sind denn genau die Nuancen, die Frauen anders einbringen und da auch eben positiv drauf einzahlen. Weil wir glauben, also bei vielen ist es ja so ein Gefühl, Frauen agieren anders und haben andere Wege und so weiter. Wir wollen das aber klar formulieren und wollen es euch Männern zur Verfügung stellen.
Faktenorientierten Wesen.
Ja, ich glaube, das ist ja ganz, ganz wichtig, dass ihr auch eine Idee habt, auch Mensch, super, da kann ich vielleicht noch mal noch eine Frau zu dem Thema reinbringen, wenn ich jetzt nur ausschließlich eine Männerrunde wäre und so weiter. Also, dass man das wirklich mal niederschreibt und damit innerhalb eines Unternehmens auch einen Mehrwert generieren kann.
Also dann brauchen wir auf jeden Fall nicht nur das, sondern auch noch eine Männer-B2B-Marketing-Circle und einen Vertrieb machen wir auch noch auf. Und dann gibt es das große Event. Ich mache das jetzt nicht lächerlich und nicht falsch verstehen. Also, und dann, aber ich finde, da steckt was drin, weil eben diese Verbindung, die Durchlässigkeit schaffen, das ist auf jeden Fall etwas, was, wenn man von außen drauf guckt, oft einfach im Kern da einfach hinkt. Wir sind eine Agentur. Ihr habt viel mit Agenturen gearbeitet. Teilweise wart ihr in Agenturen. BVIK seid ihr auch aktiv. Du machst, glaube ich, auch einen Vortrag auf der Jahreskonferenz beim TIC, glaube ich, jetzt im Juni.
Ja.
Über ein Projekt, was du ja schon angesprochen hast, mit den Schaltschränken, ein Kooperationsprojekt. Aber die Zukunft der Zusammenarbeit, Agenturen, Unternehmen, ihr seid jetzt ja öfters in so einer Twitter-Rolle, ihr kriegt die Sichtweisen von den Organisationen, von den Marketing-Kolleginnen mit, kennt aber natürlich auch genau das, wenn man als Agentur irgendwo denkt, Mann, das muss doch klappen oder da haben wir doch eigentlich eine super Idee. Woran scheitert es denn jetzt, dass es kein Projekt wird? Wie glaubt ihr, vielleicht in zwei, drei Sätzen jeder, wie sich diese Zusammenarbeit verändern muss? Auch in Zeiten von KI natürlich, wo man denkt, man kann ganz viel in der Organisation selber machen.
Ich fange ja, glaube ich, einfach mal an, auch mit meiner Perspektive aus der Agentur heraus. Und auch ich habe schon intensiv zusammengearbeitet mit Agenturen in den letzten 8 Jahren. Und ich glaube, dass die Zeit der großen Agenturstrukturen einfach vorbei ist. Mhm. Also ich glaube, dass dieser ganze Apparat, der dahinter steckt und der eben bezahlt werden muss, das kann sich keiner mehr erlauben. Und ich glaube trotzdem daran, dass Agenturen oder Freelancer in der Form, wie auch immer, absolut ihre Daseinsberechtigung haben und absolut ihren Mehrwert mit reinbringen, weil Unternehmen an ganz vielen Stellen das gar nicht abbilden können, was Agenturen abbilden.
Gehören auch zur Vielfalt dazu.
Absolut. Und ne, also wenn es um das Thema Marke geht, das sehe ich immer im Bereich der Agenturen, Kreativen. Wenn es dann ums Thema Marketingstrategie geht, da bin ich dann schon wieder so, da habe ich eben einen skeptischen Blick auf das Verständnis der Agenturen für Unternehmen. Mhm. Das ist einfach eine Erfahrung, die ich jetzt selber nochmal machen durfte.
Dass der Tiefgang nicht da ist.
Die Nähe auch nicht da ist, ne? Und vielleicht die Nähe auch nicht zugelassen wird, ne? Das ist ja, also das sind ja, überhaupt gar keine Bewertungen, sondern da gehören immer zwei Seiten dazu. Aber wir werden uns alle immer einander brauchen. Das glaube ich schon.
Gut, ja. Das ist zumindest jetzt mal für.
Stimme ich total zu. Ich glaube, es ist auch ein Aspekt der Diversität, jemanden von außen reinzulassen, um mal die eigene Suppe auch zu verlassen, in der man sich zwangsläufig bewegt. Auch wenn man immer versucht, über den Tellerrand zu schauen, man ist natürlich schon sehr von der Kultur eines Unternehmens geprägt, bei dem man jeden Tag ins Büro fährt oder remote arbeitet, wie auch immer. Man ist ja immer in diesem Kontext, deswegen ist es absolut wichtig. Was immer wichtiger wird, was auch aus der Erfahrung heraus mit Agenturen leider immer noch passiert, ist, dass die Agenturen sich zu wenig in das Geschäft der Unternehmen einarbeiten. Da gibt es einfach noch viele schwarze Schafe, die sagen, ich kann B2B, ich kann B2C, ich kann alles. Und dann stülpe ich da mein 0815-Konzept drüber und irgendjemand frisst es vielleicht. Das wird immer weniger werden und hoffentlich auch irgendwie aussterben. Aber selbst wir bei unseren Teilnehmerinnen haben manchmal noch das Feedback, dass sie sagen, jetzt habe ich da eine Spezialagentur und die geht überhaupt nicht auf mein Business Model, auf meine Zielgruppe und so weiter ein. Das ist natürlich fatal und das ist auch, was wir in der Beratung halt ganz anders machen, weil wir halt voll aus dem B2B kommen. Und das wird auch bleiben. Also ich glaube, so Strategiethemen, die bleiben definitiv. Qualität wird sich weiterhin durchsetzen. Natürlich versuchen jetzt viele und sagen, das kannst du doch hier ein bisschen Bildbearbeitung und Filmchen und weiß ich nicht was. Das machst du über die KI. Aber da sind auch viele einfach noch nicht gut genug, um das so professionell tun zu können. Und es wird austauschbar. Und der dritte Aspekt ist Inhalte. Eine KI hat als Quellen immer bestehende Inhalte. Das sind sehr, sehr viele, natürlich Milliarden Quellen, die sie hat. Aber gerade wenn wir mal so Richtung White Paper oder wirklich tiefergehende Inhalte, Dokumente gehen, da ist es immer noch wichtig, mit Leuten Interviews zu führen. Da ist es immer noch wichtig, auf Forschungsergebnisse oder mit an Forschungsprojekten zu erarbeiten, neue Dinge auch zu entwickeln, was noch nicht da ist. Weil was macht die KI? Die greift auf bestehende Quellen, dann wird was veröffentlicht, KI generiert, dann kommt die nächste KI, das ist ja dann auch wieder eine Quelle dafür und so weiter. Und daraus entsteht ja wenig Neues und Kreatives. Mhm. Und das braucht's weiterhin.
Und also ich kann das natürlich jetzt, wenn ich die Agenturbrille aufsetze, dann versuchen wir ja auch genau das, dass wir erstmal viele, viele Fragen stellen. Die sind oft auch unangenehm. Also ja. Da ist teilweise auch manchmal gar nicht so richtig Klarheit in der Organisation da, was ich antworten muss. Oder ist es vielleicht sogar so vielfältig, die Range, dass es wenig in eine Richtung geht und deswegen eben diese Komplexität erstmal zu verstehen und dann aus dieser heraus einfache Botschaften für die Zielgruppe zu erarbeiten, das ist eben auch ein Prozess und der ist auch mit ein bisschen Reibung verbunden und oft, glaube ich, wollen einige Unternehmen es nicht zu oder sie lassen es nicht zu und Agenturen ja, es ist halt eben auch unangenehm, diese Fragen zu stellen manchmal und zu sagen, ist es denn wirklich das oder ist es eigentlich jetzt gerade nur ein Ziel hinterm Ziel, was wir hier verfolgen, ja, für die eigene Karriere leider etc. etc. Also gibt es viele, viele Facetten und da braucht es Reibung, dass man auch wirklich nachher eine Partnerschaft formen kann. Ja.
Ich fand es immer mega, wenn mich eine Agentur gechallenged hat. Ich habe gedacht, das ist für mich ein Partner, mit dem kann ich arbeiten, weil ich weiß, da, die interessieren sich für mich, für mein Geschäft. Da kann was entstehen. Und ja, die decken dann auch öfters mal Sachen auf, wo man denkt, ja, Mist, da weiß ich, da habe ich noch Hausaufgaben zu tun, da sind wir noch nicht so weit. Und dann muss man aber auch aufpassen, das habe ich dann auch überlegt, dass dann versucht haben, die Agentur schon 10 Schritte weiter zu gehen und mich nicht da abgeholt habe, wo ich war. Ich habe gesagt, ich verstehe das, dass du da 10 Schritte weiter willst. Aber schau mal, wo wir uns gerade bewegen. Das schaffen wir nicht. Lass uns mal Step 1 und 2 machen. Das Zielbild aufbauen, ja, aber wir müssen auch gucken, wir müssen die Organisation mitnehmen, wir müssen die Zielgruppen mitnehmen und so weiter. Ne? Also da habe ich dann manchmal auch Agenturen erlebt, die dann nicht geduldig genug waren, sondern eben schon zu viel wollten. In der vielleicht Veränderung der Darstellung, ne? Also wenn ich über einen Markenrelaunch spreche, na, dann kann ich ja auch sagen, mache ich jetzt hier den großen Knall oder muss ich vielleicht nicht ein paar Dinge beachten und das vielleicht ein bisschen smoother angehen, was auch immer. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, A, zu challengen, zuzuhören und dann gemeinsam die Schritte zu definieren.
Nee, die Organisation muss folgen können, das ist ganz klar. Ja. Ich habe mal so ein kleines Positionspapier Zukunft B2B-Marketing geschrieben oder die Zusammenarbeit. Da waren so mal so 4 Punkte, habe ich hier mitgenommen. Gestern projektbasiert, aufgabenorientiert. Morgen kollaborativ, lernorientiert. Gestern Agentur als Dienstleister. Morgen Agentur als Zukunftsbegleiter, habe ich das da bezeichnet. Gestern Top-Down-Präsentation, morgen Coworking, echter Dialog. Gestern KPI-getrieben, einseitig, morgen wirkungsorientiert und ein gegenseitiges Challengen. Ja, das ist so, kann man das unterschreiben?
Haken,
Sollen wir uns dahin entwickeln gemeinsam?
Das ja, gut. Also ich glaube, wenn man das schafft, dann wäre das definitiv...
Gehören beide dazu, natürlich.
Genau, eben, da gehören beide Seiten dazu und dann wäre das ein absolut gutes Zielbild.
Das können wir ja gerne mal in einem... Circle bei euch diskutieren.
Absolut, da wäre ich dann
unbedingt gerne dabei, genau. Wenn, also der Blick nach vorne, wenn ihr, du hast KI ja schon so ein bisschen angesprochen und aber was macht euch bei diesem radikalen Wandel, den wir jetzt gerade sehen, zuversichtlich und was beruhigt euch, wenn ihr so in die Circle reinhört? Ist da noch auch Zuversicht zu spüren für das B2B-Geschäft insgesamt?
Ja, absolut. Also wir sind da, also wir haben so coole Teilnehmerinnen, die da positiv sind und die immer den Faktor Mensch, ne? Also ich glaube, das, was in allem, was Marketing mit Online und 1:1 und so weiter passiert, dieses der Faktor Mensch, auch Emotionen, die man mit B2B-Marketing erzeugen kann, die Gestaltung der Beziehung. Ich gestalte eine Customer Journey. Ich gestalte die Beziehung zwischen mir als Marke, als Unternehmen, als einzelne Mitarbeiter des Unternehmens mit dem Kunden. Manchmal ist es eine direkte Beziehung, 1:1. Wir stehen uns gegenüber und unterhalten uns auf einem Messestand, auf einem Event, bei einem Vertriebsbesuch. Und manchmal ist die Beziehung über Online-Medien. Aber auch da kann ich ja über ein Personal Branding-Programm bei LinkedIn kann ich ja auch schon sehr menschlich werden. Also ich glaube, diese Komponente, die wird eine KI nicht ersetzen können. Ne? Also das ist immer das, ich denke, alles, was mit Menschen, Emotionen, Beziehungen, gemeinsamen Visionen, du hast ja gerade angesprochen, das geht voll auf kollaboratives, partnerschaftliche Zusammenarbeit hin. Das ist das, was uns ja stark macht und wo es im B2B einfach, weil es komplex ist, sowohl von den Produkten als auch manchmal von den Käuferstrukturen und Kanälen. Das ist das, was nach wie vor Spaß machen wird und wo es unglaublich viel zu gestalten gibt.
Ja, und ich glaube, ein anderer Aspekt ist auch einfach, ich meine, Marketing hat immer viel zu tun, ne? Also natürlich ist es manchmal auch Dinge, die man vielleicht nicht unbedingt an erster Stelle tun sollte. Aber wenn wir jetzt in Sachen Zuversicht draufschauen, es gibt immer was zu tun. Und ich sehe das definitiv so, dass die KI dienlich sein kann, um sich wiederholende Aufgaben eben einfach zu vereinfachen, zu erledigen. Ne? Also diese Dinge sind eine Erleichterung für eine Marketingabteilung. Aber ich bin da bei Gabriele, es ist einmal dieses Menschliche, was, glaube ich, einfach auch wieder zurückkommt gerade, was wirklich gesucht wird. Und wir haben niemanden bei uns im Circle, der jetzt irgendwie sich Sorgen macht um die Marketingabteilung. Natürlich gibt es Fragen hinsichtlich, wie sieht meine Marketingabteilung morgen aus? Mhm. Diese Fragen stellen die Mitglieder sich. Aber die haben jetzt keinerlei Bedenken, dass da irgendwie radikal was wegfallen wird in dem Sinne.
Ja, das beschäftigt uns natürlich auch, weil wir natürlich immer wieder auch gucken, okay, wollen wir weiterhin in Projektarbeit mit den Kunden oder entsteht da vielleicht in Zukunft vielleicht sogar ein gemeinsamer Workflow, also wirklich ein Framework, wo man sagt, okay, also wir diskutieren mit Unternehmen, dass wir auch sagen, okay, wir öffnen unsere kompletten KI-Workflows auch für Content-Produktion. Wir zeigen euch, wie das ist. Wir gucken, wie wir das bei euch implementieren und wir definieren, wo sind die Schnittstellen, wo wir halt zuarbeiten oder wo wir im Endeffekt verfeinern oder dann aussteuern oder sowas. Und jede Organisation hat ja da Stärken und Schwächen. Und also da sehen wir zumindest eine Möglichkeit, wie man wieder diese alte Partnerschaft einfach kultivieren kann und gemeinsam das Level erhöhen können.
Ja.
Ja, aber das ist ein Umdenken und wir sind da voll dabei, da natürlich auch offener zu werden und durchlässiger zu werden. Ja.
Naja, und loszulassen an manchen Stellen. Ja, ich glaube, das ist es. Man muss an manchen Stellen einfach loslassen, aber dafür bekommen ja auch wieder Agenturen viel mehr Ressourcen für die größeren Projekte. Ne?
Yeah.
Und das ist, also ich verstehe das schon, dass Kreative immer schmerzlich darauf gucken, was aus der eigentlichen Idee irgendwann geworden ist, quasi, wenn sie dann aus den Händen gegeben wurde. Aber davon muss man sich, glaube ich, wirklich distanzieren. Ne?
Also glaubst du, dafür sind die Organisationen schon bereit für so ein durchlässiges?
Manche nein. Ganz unterschiedlich. Manche tun das ja auch schon. Ne? Also es gibt ja genügend Unternehmen, die kommen in ganz geringem Maße mit Agenturen, also ne, sind ganz wenig mit Agenturen unterwegs. Deswegen, das ist je nachdem, wie der das Team aufgestellt ist, meiner Meinung nach.
Eine spannende Reise für beide Seiten auf jeden Fall.
Absolut, ja.
Jetzt reden wir schon eine Weile und ich würde gerne mit so zwei kleinen kompakten Formaten schließen. Einmal das Future Mindset, da geht es kurz um Tempo, kurze Antworten. Vielleicht gehen wir da so ein paar Fragen durch. Welche innere Denkweise hat euch geholfen, auch dann weiterzumachen, wenn B2B-Marketing mal wieder nicht gehört wurde?
Sich selbst treu zu bleiben, die Klarheit zu haben, das umzusetzen und auch den Mut.
Für mich war es eigentlich die Bestätigung, die man ja an vielen anderen Stellen immer wieder bekommen hat, dass eben der Weg, den man eingeschlagen ist, der richtige ist. Und natürlich werden einem Steine in den Weg gelegt, aber die führen einen ja nicht zum Scheitern.
Was ist euer persönliches Zukunftszeichen? Das eine Bild, das euch leitet?
Ich bin bei der Löwin. Das ist, die Löwin sorgt für die Familie, die ist wendig, die ist stark, die ist mutig. Das wünsche ich mir, dass ich so bleibe, dass meine Tochter eine Löwin wird. Die ist auf einem sehr guten Weg dahin übrigens. Den eigenen Kopf zu behalten, die eigene Klarheit.
Mhm.
Ja.
Also mir ist eigentlich direkt meine Tochter in den Kopf gesprungen. Daher, ich glaube, das ist die Person, die mir definitiv die Zukunft auch aufzeigt.
Ja, okay. Das hatten wir schon in Teilen, aber was kann KI im Marketing niemals ersetzen, in einem Satz? Aus dem jetzigen Blickwinkel vielleicht.
Das People-Business. Es ist People-Business als Führungskraft, als Mitarbeiter. Es ist auch People-Business, dem Kunden, potenziellen Kunden gegenüber, Beziehungsaufbau, die KI hilft in den Maßnahmen. Aber ich glaube, in der grundsätzlichen Haltung, Kultur, Marke, Tonalität, wie ich es haben möchte, diese Beziehung, das kommt von Menschen.
Ich würde sagen, strategisches Denken, Nähe, Einzigartigkeit wird KI nicht ersetzen können.
Satz ergänzen, vielleicht auch provokativ. Was Vertrieb über Marketing nie verstehen wird, ist,
dass wir im Herzen Freunde sind.
Also, das ist gut. Ja. Ja, das ist, wer Leonique beauftragt, muss bereit sein.
Für Klarheit, definitiv. Für offene Diskussionen.
Für coole Ideen, neue Wege. Und für Erfolg.
Genau. Und dann egoistische Frage. Eine Agentur, die wirklich hilft, verhält sich wie?
Partnerschaftlich.
Partnerschaftlich, hätte ich auch.
Dann ist fast alles gesagt. Vielen lieben Dank. Nein, also ich denke, das war jetzt auch, finden in verschiedenen Themen eure beiden Blickwinkel. Ich glaube, wir konnten einiges nicht nur bei Leonique klar machen, sondern auch für die Branche. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Im Detail, glaube ich, sind wir viel näher zusammen, die Agenturen und die Unternehmen, wie wir denken. Manchmal stehen vielleicht organisatorische Brücken dazwischen. Wenn man die gemeinsam auch mit eurer Organisation, mit euren Zirkeln ein bisschen auflöst, dann ist es auch für Agenturen ein richtig tolles Konzept. Vielen Dank.
Danke dir, Stefan.
Vielen Dank.